Hallo und willkommen bei Evomentis. Ja, hier geht's ja um diverse Themen, eigentlich so rund um Neurodivergenz, also ADHS, Autismus, aber auch komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Aber auch andere Themen, evolutionäre Psychologie, Anthropologie und ich sag ja gerne immer, naja, ADHS und Autismus sind für mich eigentlich keine zwei kategorisch klar getrennten Dinge, sondern es ist für mich so eine Art Gesamtspektrum, da gibt es Zusammenhänge. Das ist halt nur mal diagnostisch irgendwie einzeln getrennt erfasst worden, da hat man halt so kleine Schubkästchen gebaut und dann hat man das als Diagnosebegriffe irgendwie versucht zu prägen und zu trennen. Genauso übrigens mit der ganzen Geschichte komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Um die geht's jetzt heute mal nicht, obwohl die da auch irgendwie in diesem Gesamtverbund durchaus mit drin hängt eigentlich für mich. Aber wir wollen uns heute mal den Punkt ADHS und Autismus angucken. Es gab ja schon mal eine Folge, da habe ich das Ganze mal so nebeneinander gestellt und auch gezeigt, was dieses ADHS ist, also was manche für sich als Bezeichnung benutzen, obwohl sie nicht offiziell ist. Also man sagt, man hat ADHS und Autismus. Und ja, früher war das eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, wenn du ADHS hast, das war klar, du kannst gar keinen Autismus haben. Du hast ja ADHS. Oder wenn du Autismus hast, dann ist ja ganz klar, das kann ja gar nicht sein, dass du dann ADHS hast. Du hast ja schon Autismus. Also früher galt das, also bis zu ICD-10 sogar steht es so drin. Wird aber schon länger zum Glück nicht mehr angewendet, weil die Einführung der ICD-11 zieht sich halt auch ziemlich lange hin. Und da ist es eigentlich offiziell möglich zu sagen, du hast eine Doppeldiagnose Autismus und ADHS. Ja, und die nehmen auch drastisch zu. Also das sind nicht wenige, die quasi beide Diagnosen bekommen. Meine Meinung ist ja, es hängt beides stark miteinander zusammen. Es sind halt unterschiedliche Geschmacksrichtungen oder Ausprägungen, also wo Dinge halt unterschiedlich stark quasi ausgeprägt sind. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, das ist ja schön, Matthias, dass du dir da so Sachen überlegst und das ist ja vielleicht auch ganz nett, dass du das da so, ja, dass es sich für dich sinnvoll oder richtig anfühlt aus den Fragmenten und Sachen, die du von überall so zusammenträgst und das eine nette Theorie ist, aber es ist halt nur eine Theorie von dir. So. Jetzt kommen wir heute mal auf einen Punkt, wo es wirklich eine schöne Studie dazu gibt, die genau diese Frage untersucht hat und die zu interessanten Ergebnissen kommt. Man muss fairerweise dazu sagen, auch solche Studien sind ja nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist ein wichtiger Zwischenschritt quasi auf dem langen, nie endenden Weg dazu, Dinge besser zu verstehen. Aber es ist halt von der wissenschaftlich fundierten Seite ein weiteres Puzzlestück, das genau in diese Kerbe schlägt, die ich sowieso immer schon sage. Da geht es auch um die verschiedenen Gehirnnetzwerke. Also ihr könnt euch auch nochmal die Episode über Default Mode Network und Task Positive Network anhören. Ich gehe dazu aber gleich nochmal ein bisschen ein. Also es ist eine neue Studie von 2025, also noch relativ frisch, des Child Mind Institutes Segura et al. Molecular Psychiatry, also molekulare Psychiatrie. Was es nicht alles gibt. Da wurden 166 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren untersucht. Und die Studie, ja, also ich glaube, sie ist schon mal recht richtungsweisend. Da sollte es aber durchaus noch mehr Studien geben in anderen Bereichen. Das Team um Dr. Adriana Di Martino hat daran geforscht. Und die Frage war tatsächlich, naja, inwiefern lassen sich diese zwei Diagnosekategorien ADHS und Autismus wirklich so sauber trennen und ist das wirklich zielführend eigentlich, das zu tun? Und die Antwort lautet, nein, ist es nicht. Der Kernbefund eigentlich sagt, naja, diese Diagnosen, also das, was man heute so als Diagnosebegriff halt noch kennt oder halt noch geprägt verwendet, das überlappt halt stark und entscheidender ist eigentlich oder besser wäre es eigentlich die Schwere der Symptome, die man halt im Bereich Autismus-Symptomatik findet, als maßgeblich anzusehen. Dass man sagt, naja, eigentlich ist es eine große Gesamtsache, aber es gibt halt unterschiedliche Schweregrade im Bereich dieser Autismus-Symptome. So dass man sagt, okay, wenn die halt stark vorhanden sind, dann ist es halt eher sowas wie Autismus. Wenn es halt wenig vorhanden ist, dann ist es halt eher sowas wie ADHS, also nach heutiger Denkweise. Aber eigentlich kannst du ADHS und Autismus über Bord werfen, beziehungsweise kannst sagen, diese getrennten Begriffe braucht's nicht. Und wir sagen, das ist ein großer Sammelbegriff plus halt so einen ja, Schweregrad-Indikator aus diesen ja ehemals rein Autismus zugeordneten Symptomen. Das ist so grob das, was man zusammenfassen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur eine Dimension ist, also dass man nicht sagen kann, naja, da gibt es zwischen, also da gibt es in diesem Gesamtspektrum ADHS, sage ich jetzt mal, also Autismus, ADHS, gibt es leicht autistisch bis schwer autistisch quasi und das ist halt alles ADHS. Ich glaube, da gibt es mehr Dimensionen, aber es ist zumindest mal ein Ansatz, den sie hier untersucht haben und der eigentlich ganz gut und zielführend ist. Sie begründen das auch, indem sie wirklich, oder zeigen es an verschiedenen Stellen, indem sie halt wirklich sagen, diese Gene, die da eine Rolle spielen, die überlappen halt stark. Also das ist ja schon mal durchaus ein Hinweis, wobei diese gesamten Gengeschichten hat man halt nicht hundertprozentig verstanden und ich stehe auf dem Standpunkt, die Gene sind wichtig, sind aber auch nicht hundertprozentig alles. Also gerade wenn man in diesen Bereich und Überlappungsbereich hineingeht, komplexe posttraumatische Belastungsstörung und Epigenetik, den ich hier an der Stelle jetzt mal nicht näher ausführe, aber der da wichtig wäre. Trotzdem haben Gene einen wichtigen Bestandteil bei dieser Gesamtthematik. Also es ist auf jeden Fall etwas, was auch oder auch stark durch Gene geprägt ist. Dieser ganze ADHS- und Autismusbereich. Egal, ob da jetzt quasi zusätzliche Faktoren nochmal dazukommen oder nicht, da mag man an einer anderen Stelle drüber streiten. Entscheidend ist jetzt eigentlich, dass sie gefunden haben, dass es halt diese Konnektivität zwischen dem, was sie hier frontopareziales Netzwerk und Default Mode Network. Diese Konnektivität ist eigentlich entscheidend dafür, wie stark ausgeprägt autistische Symptome sind. So, was ist jetzt diese ganze Geschichte mit diesen Netzwerken? Ich hatte es mal eben in dieser Episode erklärt, da habe ich allerdings den Begriff Task Positive Network benutzt. Und ja, es gibt da unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Herangehensweise und insofern unterschiedliche Begriffe auch für so Netzwerke, beziehungsweise die sind so ein bisschen unterschiedlich zusammengefasst und strukturiert. Das sind alles nur Modelle. Ja, das ist nichts, was quasi im Gehirn eindeutig so vorliegt. Das kann man aber halt beobachten, dass man sagt, gewisse Bereiche sind in gewissen Fällen, in gewissen Settings zusammen irgendwie aktiv. Und daraus kann man dann folgern, das scheint wohl irgendwie so eine Art Netzwerk zu sein, also irgend so eine Art Funktionsverbund, der da im Gehirn besteht, der ist auch durchaus verteilt an verschiedenen Orten im Gehirn, die da aber zusammenwirken in bestimmten Situationen für bestimmte Aufgaben, Modi, Settings und so weiter. Und das Default Mode Network ist halt eben das, was man so mit als letztes entdeckt hat, weil es eben halt nicht auf diesem Reizreaktionsmuster basiert, sondern halt was ist, was dann aktiv wird, oder vor allem aktiv ist, wenn man halt eigentlich nichts zu tun hat. Also wenn du Leerlauf hast, das ist der Idle-Prozess sozusagen, könnte man sagen. Ja, aber dieser Idle-Prozess, der hat eine hohe Nützlichkeit, weil der plant nämlich gerade so soziale Interaktionen oft voraus oder bearbeitet sie nach oder stellt Hypothesen auf oder hat Tagträume, ermöglicht auch kreative Prozesse, ermöglicht Fortschritt, Entwicklung. Innovation, das ist dieser ganze Bereich, der läuft alles im Default-Mode-Network ab und der läuft halt dann ab, wenn man halt keine anderen kritischen, wichtigen Sachen zu tun hat. Und gerade bei Neurotypischen ist es halt so, das Default-Mode-Network ist ausschließlich dann aktiv, wenn gerade keine konkreten Aufgaben zu erledigen sind. Und konkrete Aufgaben erledigt man jetzt aber halt in diesem frontopartialen Netzwerk, also FP, beziehungsweise halt in diesem Task Positive Network. Ja, und die Task Positive Networks, also man spricht eigentlich davon, es gibt quasi eine Mehrzahl. Also Task Positive Network kann man quasi in als eine Art Überbegriff oder Überkategorie auch verwenden, dass man sagt, da gibt es halt verschiedene Task Positive Networks, das kann man halt dann aufteilen. Die sind aber halt gerichtet bei, die sind aktiv bei extrem gerichteter Aufmerksamkeit, bei Aufgabenlösungen und diesen exekutiven Prozessen. Unter anderem gibt's da drin das frontoparziales Netzwerk, FP, Dorsal Ventral Attention Networks, DAN, VAN. Da kann man jetzt von verschiedenen Seiten sich da weiter vertiefen. Im Endeffekt geht's aber immer um ähnliche Bereiche, die da untersucht werden. Und der Trick ist jetzt tatsächlich, bei Neurotypischen ist es so, dass die halt entweder oder halt arbeiten. Also das heißt, entweder arbeiten halt irgendwelche Task-Positive-Networks oder das Default-Mode-Network. Das heißt, das Task-Positive-Network schaltet quasi das Default-Mode-Network komplett ab, im Idealfall. Bei Neurodivergenten ist es so, dass das Default-Mode-Network immer so ein bisschen mitläuft und mitschwimmt. Auch wenn das Task-Positive-Network aktiv ist und dann halt aber auch eher mal dazu führt, dass da irgendwelche Nebengedanken, kreative Seitenideen und so weiter eine Rolle spielen. Das ist natürlich ein anderer Bezug zur Umwelt, den man damit herstellen kann. Das heißt, wenn du neurotypisch bist und da läuft nur irgendein Task-Positive-Network bei dir, dann kriegst du diese ganzen Randbereiche, diese kreativen Nebenbemerkungen sozusagen deines Gehirns. Die kriegst du alle gar nicht mit, weil das macht die nicht, das hat es nicht, das existiert nicht, das wird nicht erzeugt, das passiert nicht. Du bist halt nur klar zielgerichtet auf deine eigentliche Aufgabe und du hinterfragst sie vielleicht auch noch nicht mal. Du knüpfst da nirgends irgendwo dran an, du kommst nicht zu dem Punkt, dass du sagen kannst, was tue ich hier eigentlich oder sowas. Und nö, ich mach diese Aufgabe hier, ich soll doch diese Aufgabe machen. Das hat Vor- und Nachteile. Also einerseits funktionierst du natürlich besser. Also da sind wir wieder bei dem funktionalen Menschen. Der Neurotypische funktioniert halt besser, indem er halt nur das Task, also die Task-Positive-Networks da laufen lässt. Unter anderem halt eben frontopartiales Netzwerk. Der Neurodivergente hat immer das Default-Mode-Network mitlaufen, das ihn da so ein bisschen ablenkt, Seiteninformationen bringt, kreative Lösungsmuster, intrusive thoughts, sagt man ja auch. Also irgendwelche Gedanken, die sich da irgendwie aufdrängen und die da irgendwelche blöden Ideen liefern. Ja, und von diesen vielen blöden Ideen, da ist halt dann vielleicht beim 20. Mal aber halt auch was total Geniales und Wichtiges dabei. Da sagen, hey, wir haben ja was ganz Wichtiges vergessen. Guck mal hier. Das ist so ein Zusammenhang. Ja, und darauf kommen dann halt Neurodivergente. Das ist halt der Unterschied. Und jetzt ist halt die Frage, sollst du klar funktionieren? Bist du halt neurotypisch besser dran, wenn du halt nur diese Task-Positive-Networks laufen lässt? Außer du hast überhaupt nichts zu tun und entspannst dich? Als Neurodivergenter, der aus einer anderen Zeit mit Wildbeutern-Ära kommt oder der in einem sehr kreativen Bereich vielleicht idealerweise tätig ist, als Künstler oder dergleichen, ja, da ist es vielleicht von Vorteil, wenn du einfach so ein Default-Mode-Network die ganze Zeit da mitlaufen hast, was dir dann immer die ganze Zeit irgendwelche absurden Ideen liefert. Aber dich von der primären Aufgabe halt auch leicht mal ablenkt. Es ist eine unterschiedliche Ausprägung und insofern halt auch eine unterschiedliche Anpassung oder Passung. Also es ist halt für das eine oder das andere halt stärker optimiert. Du musst halt das richtige Umwelt, den richtigen Rahmen finden. Und auch das war aber halt in dieser Studie Teil dieser ganzen Betrachtung, dass man wirklich sagt, das findet sich halt sowohl bei ADHS als auch so Autismus. Und ja, je stärker quasi diese Konnektivität zwischen diesem Frontopartialbereich ist, also der zu diesen Task-Positive-Networks gehört, und je stärker der halt mit dem Default-Mode-Network verknüpft ist und da zusammen agiert, umso stärker können halt auch die Symptome ausfallen, desto stärker autistisch kann das Ganze werden. Interessanter Befund, so ganz hundertprozentig kriege ich jetzt nicht in alles eingeordnet, aber es gibt da auf jeden Fall starke Zusammenhänge, die ja sich auf jeden Fall auch irgendwie plausibel anhören, dass da das Ganze halt eine Rolle spielt. Warum es jetzt nur bei autistisch halt eine Rolle spielt, wenn die stärker verknüpft sind, kann man sich jetzt fragen. Es ist ja auch die Frage quasi, kann das Default-Mode-Network auch stärker aktiv sein bei ADHS, wenn die zwei Bereiche jetzt aber halt nicht unbedingt stärker miteinander verknüpft sind, also nicht stärker direkt miteinander interagieren, sich da nicht stärker austauschen. Dass man unterschiedliche Verknüpfungsmuster hat bei sowohl Autismus als auch ADHS, ist bekannt. Grundsätzlich geht man bei ADHS aber eher davon aus, dass es halt stärker verzweigt, verästelt, assoziiert, also da viel mehr Neuronen sich halt da auffächern, und so denken ADHS-Leute ja auch, dass sozusagen da explodieren die Möglichkeiten und Gedanken. Man denkt ja sehr weit, sehr ausführlich, sehr komplex irgendwie gleich. würde im Prinzip gestützt werden von dieser Theorie. Und ja, im Autismus denkst du wesentlich tiefgehender, da hast du wesentlich tiefgehender längere Assoziationsbereiche, vielleicht aber halt auch eine stärkere Verknüpfung zwischen verschiedenen Gehirnarealen, die da halt tiefergehend zusammenarbeiten. Ja, und die These ist natürlich, ich sage mal, für diesen Podcast hier ist sie eher so trivial, dass man sagt, also die Symptome sind wichtiger als die Kategorien. Also diese Unterscheidung nach ADHS und Autismus ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, sage ich doch die ganze Zeit hier. Ja, aber die Studie findet das halt auch und plädiert dafür halt, weil es in der wissenschaftlichen Betrachtung halt so nicht so etabliert ist. Also das ist ein neuer Gedanke, der da halt eingebracht wird oder der halt mal fundiert anregen soll, dass man da mal ein bisschen umdenkt. Das wird sicherlich aber sehr lange dauern, bis das umgesetzt wird. Und diese Entwicklungsmechanismen scheinen ihm halt ähnlich zu sein. Und ja, die Relevanz für Diagnostik, Therapie und Biomarker ist halt auch irgendwie aus beidem heraus gegeben. Also da kann man halt viel stärker synergetisch wahrscheinlich zusammenarbeiten, wenn man halt beides nicht so trennt und dann nicht sagt, ja, da brauchst du halt erst die eine Diagnose, dann brauchst du noch die andere Diagnose und je nachdem, an wen du gerätst, der sagt dann, ja, aber das ist doch Quatsch, du hast doch schon eine Diagnose. Und oft fokussiert man halt basierte Diagnosen halt immer auch auf das Offensichtlichste oder Relevanteste, weil du deswegen am meisten leidest oder das, was am leichtesten zu diagnostizieren ist. Ja, wenn du eine Diagnose gefunden hast, dann ist ja klar, was los ist und dann braucht man den Rest ja nicht. Was oft fehlt, ist halt diese gesamtheitliche Betrachtung. Und der kommen wir halt ein Stück näher, wenn wir wirklich halt ADHS und Autismus halt gemeinsam denken. Ja, indem sie halt wirklich die autistische Symptomstärke halt gemessen haben vorher, also das Verhalten quasi der Leute halt ermittelt, aufgezeichnet haben und so weiter, konnten sie dann halt vorhersagen, wie stark die Konnektivität dieser verschiedenen Gehirnbereiche ist, also die man wirklich dann auch bei Untersuchungen halt mit dem, ja, so ein fMRT, aber Magnetresonanztomograph ist das im Wesentlichen. Enge Röhren, laut, muss lange still liegen, die können aber halt ohne, dass irgendwie Strahlenbelastung entsteht und so weiter, halt sehr gute Auflösungen vom Gehirn machen und auch Aktivität halt im Gehirn halt zeigen und messen und wie gut halt Sachen miteinander verknüpft sind. Das haben sie eben gemacht und sie konnten dann halt zeigen, also je stärker die autistischen Symptome, desto stärker ist diese Verknüpfung, das korreliert ganz klar, das kann das quasi vorhersagen. Insofern kann man das, was faktisch wirklich messbar vorhanden ist, das kann man auch über diese autistischen Symptome halt sinnvoll vorhersagen. Das Schöne ist, sie drücken es so aus, irgendwie bei stärkeren autistischen oder Autismus-Spektrum-Symptomen bleibt die Verbindung zwischen dem Frontopartialnetzwerk und dem Default-Mode-Network zu stark. Das ist so ein bisschen ableistisch, weil ich sage, was heißt hier zu stark? Also ich meine, eine Frage der Anpassung und der Optimierung halt. Stark ist jetzt erstmal weder positiv noch negativ, außer du willst halt nicht diese starke Konnektivität mit den Resultaten, die das dann halt hat. Ja, unterschiedliche Arten, wie so ein Gehirn halt gesteuert wird, connected ist und so weiter. Der schöne Begriff, der dann halt auch eine Rolle spielt, ist wirklich, dass man transdiagnostisch arbeitet. Die biologische Basis der Symptome ist transdiagnostisch und entspricht nicht den Kategorien, die wir im klinischen Alltag verwenden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr draufkommt und vielleicht etabliert sich's irgendwann und vielleicht nehmen das dann auch mal mehr Leute ernst. Also ein Befund war, ich gehe jetzt einfach wirklich mal diese einzelnen Sachen durch, dass eben viele Kinder mit ADHS halt auch soziale Missverständnisse, Problematiken hatten. Also das, was man ja eigentlich Autismus zuordnet als Kernsymptom. Ja, die haben soziale Missverständnisse. Die interpretieren halt Sachen anders. Die nehmen Sachen, die du sagst, ernst. Also auch wörtlich. Warum auch nicht? Ja, die haben mehr Reizoffenheit, also gerade diese Reizfilterstörung, die ja sowohl aus ADHS heraus als auch aus Autismus heraus immer wieder berichtet wird, ist faktisch oft da. Ja, und der Detailfokus ist zum Teil halt da bei Kindern mit ADHS. Also es kann sein, ist aber halt meiner Meinung nach halt stärker halt von Relevanz getrieben. Und dann halt diese intensiven Spezialinteressen sind zum Teil auch da. Also das sind alles Dinge, die man eher so dem Autismus zuordnet, die aber mit ADHS auch da sind. Ja, logisch, ja, sage ich doch. Also es ist genau dieser Punkt, wo sich's halt überlappt. Und indem man halt sich mal anguckt, dass man sagt, wie läuft die soziale Interaktion, wie ist die sensorische Verarbeitungsweise, wie ist die Detailorientierung und wie sind die exekutiven Funktionen, kann man halt dann so ein in dem Gesamtspektrum halt so eine Orientierung geben, wo genau steht da wer, ohne dass man nach Autismus oder ADHS halt irgendwie unterscheiden müsste. Wenn man sich jetzt mal anguckt, also aus der Evolutionspsychologie heraus und Anthropologie heraus, dass man sagt, naja, früher, Wildbeuterzeit, also bevor der Sesshaftwerdung, haben wir halt eher in kleineren Gruppen zusammengelebt. Ja, darauf komme ich ja immer wieder zurück. Und das ist halt für den größten Teil der Menschheitsgeschichte war das halt der relevante Bereich. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, naja, es gab da mal so ein bisschen Wildbeuterzeit oder sowas, wo man sagen kann, nein. Das ist 95% von dem, was man, oder mehr sogar, was man eigentlich der Kategorie Mensch zuordnet, das hat in dem Bereich Wildbeuter stattgefunden. Ich meine, davor gab es auch Stadien, die man halt noch nicht direkt unbedingt als Mensch klassifiziert. Da kann man eigentlich ja auch noch fließende Übergänge finden und das weiter mit reinnehmen. Aber wenn man es ja bloß mal auf den Menschen reduziert, den Homo sapiens, dann ist das allein schon irgendwie mehr als 95% und der Rest quasi, wo wir eben sesshaft geworden sind, das sind halt maximal so 5% oder auch deutlich weniger, die da eine Rolle spielen. Das ist halt eine relativ neue Entwicklung eigentlich und die meiste Zeit sind wir halt eben in so Kleingruppen, 20 bis 50 Leute, also auf jeden Fall unter 100 normalerweise. Es mag Ausnahmen gegeben haben, aber im Wesentlichen waren es so diese Gruppengrößen. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wirklich so Sachen wie Seven vs. Wild, Outdoor, Survival-Geschichten. Ja, die hatten halt große Unsicherheitsfaktoren da drin irgendwie. Die mussten gucken, wo sie ihre Nahrung herkriegen. Die hatten ja nicht zu viel Nahrung irgendwie, zu viel Energie. Die mussten damit haushalten. Und wenn du haushalten musst, dann kannst du halt auch nicht beliebig deine Energie verplempern, wenn es nicht relevant ist. Das heißt, hohe Relevanzfaktoren sind da wichtig. Je relevanter irgendwas ist, also desto mehr quasi da sowas wie Fortpflanzung oder Nahrungsbeschaffung oder sowas irgendwie mit eine Rolle spielt, ja, desto mehr Energie schaltet das Gehirn frei, aber wenn das alles halt nicht in Aussicht steht, dann wird halt die Energie runtergefahren, dass man sagen kann, du kannst gar nicht diese ganzen Bewegungen Sachen machen, ich bremse das, ich hemme das, da sind Hemmungsfaktoren da und das ist ja das, was wir mit ADHS zum Teil auch sehen, dass diese hohe Variabilität da ist oder dass dann eher nach irgendwelchen anderen relevanten Sachen gesucht wird. Und diese permanente Umweltbeobachtung, diese wechselnden Rollen und dass man kaum monotone Tätigkeiten halt hatte, aber eine starke soziale Nähe, ohne eine formale Hierarchie. Das ist ja das, was ich immer sage. Also du hast nicht diese Hierarchien, du hast nicht diese Statusgeschichten, aber du hast eine sehr starke soziale Nähe, hohe soziale Interaktionen, also wo sich die Leute wirklich untereinander stark gekannt haben und da eng miteinander interagiert haben. Das sind halt alles so Settings irgendwie, die sind früher in der Großteil unserer Menschheitsgeschichte viel wichtiger gewesen. Und die haben ja auch heute noch bedingt Vorteile. Aber halt seit Sesshaftwerdung und seit Industrialisierung halt werden sie zurückgedrängt. Da spielen andere Sachen eine Rolle. Entsprechend dominieren es halt andere Gene, ohne dass Neurodivergenz komplett obsolet geworden ist, aber es darf halt in diesen Hauptbereichen und so weiter halt nicht mehr so eine große Rolle spielen, weil halt andere Gene jetzt auf einmal wichtiger sind. Und dieses Default-Mode-Network, was halt eben so aktiv ist bei Wildbeutern, das ist halt keinesfalls so ein Leerlauf, wie man immer dachte. Also ich habe es ja auch mit Idle-Prozess quasi beschrieben, aber eigentlich ist es nur was halt mögliche Zukünfte simuliert, soziale Modellbildungen, wer ist mir wie gesinnt? Welche Leute agieren zusammen? Was sind denn die wichtigen Sachen? Ich vereinfache es halt nicht auf so ein Hierarchiemodell und Statussymbolmodell von wegen, der ist so gut, das ist mein Chef oder sonst was, sondern ich sage halt wirklich, nee, wer kann da wirklich individuell mit wem bei diesen, weiß ich, 30, 40 Leuten in meiner Gruppe irgendwie, wie sind da genau die Zusammenhänge? Das wird da alles so durchdacht. Man hat aber auch Gefahrenantizipationen, dass man wirklich sagt, wo könnte wirklich welche Gefahr drohen? Also das, was man ja dann manchmal mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, mit Hypervigilanz irgendwie zusammenbringt oder mit einem ständig unter Stress stehenden Nervensystem, was halt leichter getriggert wird durch irgendwelche möglichen Gefahren, Ja, man sieht aber halt auch mehr und das war früher halt auch wichtiger und das kann auch heute in gewissen Bereichen sehr wichtig sein. Dann gleichzeitig so Geschichten wie, was passiert, wenn passiert, also sind halt oft so Gedankenkonstrukte, die im Default Mode Network einlaufen. Deswegen sind auch so Bücher oder so Blogs. Warte mal, wir haben das doch hier. What if? Hier. Randall Munroe hat das schöne Buch What if? Was wäre, wenn? Wo genau diese Konstrukte drin vorkommen. Ja, genauso diese, was wäre, wenn man irgendwo in einem Ozean so einen großen Abfluss hätte? Jetzt mal erwähnt. Diese ganze Wasser abfließt. Wie lange würde das gehen? Was würde dann passieren? Oder was passiert, wenn man einen Golfball mit Lichtgeschwindigkeit irgendwie von einem Asteroiden irgendwie abschlägt? Also beim Golf beschleunigt dann der Asteroid und was würde passieren? Das sind diese ganzen Default Mode Network Geschichten. Und die sind heute auch noch in gewissen Bereichen wichtig, aber halt nicht in allen Bereichen. Und viele Bereiche unserer Gesellschaft arbeiten halt ohne, dass diese Bereiche besonders wichtig sind. Und da kommen halt Neurodivergente dann eben nicht mit klar. Das heißt, ja, auch da ist halt wichtig, dein passendes Umfeld zu haben. Ja, und die moderne Annahme, die wir jetzt haben, aber die falsch ist, wenn man es aus der Evolution heraus denkt, ist, dass man sagt, nein, nein, gute Kognition ist das, wenn quasi das Task-Positive-Network die ganze Zeit aktiv ist. Also wenn du immer fokussiert bist auf deine Aufgabe, du immer genau deine Aufgabe erledigst und so weiter. Das ist gute Kognition, wo man sagen kann, das erklärt die Geschichte nicht so ganz und ist auch evolutionär gesehen irgendwie eher seltsam. Denn so fokussierte, monotone Aufgaben waren jetzt eher selten. Ja. Und dass du Aufmerksamkeit halt auch breit und flexibel und reaktiv vor allem hältst, war eigentlich das Dominierende und ist auch heute noch in gewissen Bereichen halt extrem wichtig. Du musst halt auch auf verschiedenste Dinge halt flexibel agieren können. Das ist eine Fähigkeit. Die haben eben halt nicht mehr alle Leute, weil halt andere Gene, die halt heute neurotypisch dominierend sind, halt sich stärker durchgesetzt haben und dann halt eher nur den Sachbearbeiterjob oder den halt am Fließband stehenden oder sowas halt mit monotonen, klar fokussierten Aufgaben halt dann irgendwie in Vordergrund gerückt haben. Ja, diesen Hyperfokus, den hast du aber trotzdem gebraucht und der geht ja mit Neurodiversität, mit Neurodivergenz. Das heißt, das, was man insbesondere halt auch bei ADHS zuordnet, dass man sagt wirklich, man konzentriert sich, wenn eine hohe Relevanz da ist, extrem auf irgendwas, ist extrem durchhaltefähig, kann extrem lange halt auch unter Ignorieren von irgendwie Hunger, Durst, dass man aufs Klo muss und so weiter, zum Beispiel auf die Jagd gehen oder halt da irgendwo auflauern oder dergleichen. Ja, wenn das emotional relevant ist, dann ist man da viel leistungsfähiger und das ist halt punktuell extrem notwendig. Können neurotypische halt schlechter. Die funktionieren halt eher so monoton gleichförmig. Ja, in der Wildbeuter Sozialstruktur war das halt wichtiger, wirklich dieses Default Mode Network und dieses Task Positive Networks halt besser miteinander zu verkoppeln, weil halt dieses Denken, Handeln, Wahrnehmen halt nicht strikt getrennt war. Du hattest halt Entscheidungen, die mussten aus diffusen Eindrücken heraus entstehen und du musstest soziale, ökologische Informationen halt, die waren untrennbar, die musstest du miteinander in Bezug setzen können. Also du musstest dann ein Gespür dafür haben, für diese Sachen und aus diesen jeweiligen Situationen heraus, aus diesen komplexen Sachen heraus halt agieren. Also das, was man heute genau den Leuten vorwirft, dass sie quasi halt zu variabel sind in ihrer Leistungsfähigkeit, wenn halt da irgendwelche Dinge sich ändern oder sowas. Das ist ja genau auch eine Stärke, dass du dann kannst sein, du reagierst auf deine Situation, auf deinen Kontext, wie es dir gerade geht damit, was da so passiert, wie die Strukturen sind. Du bist da stärker mit dir im Kontakt eigentlich. Sollst das aber nicht sein, weil du ja gleichförmig funktionieren sollst, monoton funktionieren sollst. Und da genau wird's krumm. Und dazu mache ich auch nochmal eine eigene Folge. Dass eigentlich Neurodivergente total gut mit sich im Kontakt sind, aber das abtrainiert bekommen. Und dieses engen Kontaktsein eigentlich ist wirklich auch mit diesen Verbindungen zwischen Default Mode Network und Task Positive Networks halt mit zu erklären. Und findet sich halt bei Autismus und ADHS gleichermaßen. Das ist ja der Kontext dieser Studie. Ja, und insofern, ich fühle mich auch hiermit mal wieder bestätigt sozusagen in dem, was ich euch die ganze Zeit schon erzähle. Ich suche ja gerne immer nach irgendwelchen Zusammenhängen, Verbindungen aus den verschiedensten Fachbereichen, was sich logisch kombinieren lässt, was dann auch einigermaßen fundiert ist. Und bin dann manchmal wieder überrascht, wenn ich wirklich so Sachen irgendwie in Büchern und Dingen wiederfinde und sage, ah, die haben meinen Podcast kopiert. Naja, glaube ich jetzt nicht. Ist nicht wirklich. Aber so ein bisschen fühlt man sich schon so, sagen, hey, das waren doch meine Erkenntnisse. Wieso steht denn das da auch drin? Ja, aber eigentlich sollte man sich doch darüber freuen, dass man sagt, hey, es bestätigt genau das, wozu ich quasi auch aus anderen Quellen und so weiter gekommen bin oder was ich zum Teil auch selber mir erarbeitet oder kombiniert habe. Das war nicht alles völliger Blödsinn, sondern es bestätigt sich eigentlich. Ja, jetzt kannst du sagen, Bestätigungsbias, ich suche mir immer genau die Sachen. Nee, mache ich nicht immer. Ich suche mir manchmal auch gezielt Sachen irgendwie, die eigentlich ein bisschen anders wirken. Ihr dürft gerne auch Kritik anbringen, wo ihr sagt, ich würde vielleicht gezielt Dinge bewusst oder unbewusst übersehen. Dann bringt sie gerne an und sagt, hey, hast du dir schon mal das angeguckt? Das widerspricht dem komplett. Oder was ist eure Einschätzung? Liegen wir mit diesen ganzen Sachen eher richtig oder eher falsch? Ihr kennt bestimmt andere Bücher, andere Bereiche nochmal. Bitte steuert gerne euren Teil bei, bleibt kritisch, hinterfragt es. Vielleicht sind wir von der ganzen Theorie auch einfach noch nicht groß genug oder vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen Feinschliff halt betreiben. Das muss ja nicht gleich alles komplett auf den Kopf stellen vielleicht, aber es können wertvolle Informationen sein oder an denen wir ja gemeinsam weiterarbeiten können. Für heute soll es das aber jetzt mal gewesen sein. Also ich denke, wir können mit Fug und Recht in Zukunft von einem Gesamtspektrum Autismus-Spektrum ist ja sowieso schon Autismus-Spektrum, also als Gesamt, also ein größerer Bereich definiert worden. Und ich denke, wir können ADHS durchaus in dieses Spektrum mit aufnehmen. Also mindestens hier für diesen Podcast, auch wenn es in der Fachwelt wahrscheinlich noch eine Weile dauert, bis man das so akzeptiert und so denkt und auch organisatorisch so auffasst bei Diagnosen oder auch wenn es um so Selbsthilfegruppen und andere Sachen geht. Ich bin der Meinung, ADHS, Autismus ist ein Gesamtverbund und werde das hier auch weiterhin so zeigen und das noch größere außenrum, was dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt Diagnosen kriegt, aber halt auch in diese Richtung geht, ist das, was ich hier mal als Neurix A bezeichne. Und das deckt sich damit ja auch wunderbar, dass man sagt, das ist halt vielleicht was, wo einfach diese ganze Symptomatik nicht so stark angelegt ist, dass wir eine Diagnose heute dafür vergeben, aber es gehört zu diesem Gesamtkonstrukt und Spektrum ADHS, Autismus einfach mit dazu. Also Neurix A. Dies ist ein Neurix A-Podcast ab jetzt. Es geht hier um Neurix A. Und wenn ich ihn so nenne oder sowas, dann denkt sich jeder so, was ist denn das? Also wer noch nicht gehört hat. Ihr wisst es jetzt, wir setzen darauf auf. Sagt es auch gerne weiter. Nein, aber bleibt kritisch. Das kann uns allen nur helfen, wenn man Dinge auch hinterfragt und von verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Kritisch zu sein oder auch Dinge zu finden, kann immer auch Weiterentwicklung bedeuten bei solchen Themen. Wir hören uns, wir sehen uns bei der nächsten Episode. Yes.